Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigtext für den heutigen Sonntag ist genau der Text, den Sie vorhin gehört haben. Und da ich ihn langsam und eindringlich vorgelesen habe, denke ich nicht, dass es nötig ist, dass ich das jetzt nochmal tue. Es sind die Seligpreisungen. Ja, liebe Gemeinde, 2013, schon 2,5 Jahre ist das her, da war ich mit einer Gruppe der katholischen Gemeinde aus den Neusser Apostelpfarren und meiner Frau natürlich in Israel und genau an diesem Ort. Natürlich waren wir an allen Stellen, wo Jesus so gewesen sein soll, nach der Überlieferung. Und am ersten Tag direkt auf diesem Berg. Wer schon mal da war, wird mir recht geben, Berg ist ein bisschen übertrieben. Hügelchen könnte man sagen, wenn man das so vergleicht mit den Alpen. Klar, aber er passt natürlich landschaftlich einmalig in diese Gegend hinein. Ja, und da soll Jesus nun auf diesem mittlerweile üppig bebauten Terrain diese Worte gesagt haben. Lassen Sie mich versuchen, zu den Worten so aus meiner Sicht das ein oder andere beizusteuern. Selig sind die, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Ja, was heißt das? Ich verstehe es so, selig, also glücklich zu preisen, an für sich zu beneiden, sind diejenigen, die durch das Wirken des Geistes Gottes erkannt haben, was für kleine Knilche sie an für sich sind, wie arm sie sind als Menschen. Es geht wohl darum zu begreifen, dass ich nur von Gott Hilfe erwarten kann, aus eigener Kraft kann ich nicht so viel schaffen. Und jeder, der schon mal von Krankheit oder in der Familie von Tod geschlagen ist, der weiß, wie schnell sowas gehen kann. Ohne Gott, durch mein Tun, bin ich bei Gott nicht angenommen, sondern nur einzig und allein durch Gott, nur durch das, was Jesus für mich getan hat. Das erfordert natürlich etwas, was wir heute nicht unbedingt gerne leisten. Ein Wort, was im Sprachschatz immer weniger auftaucht. Ich nenne es trotzdem Demut. Hören wir nicht so gerne heute, Demut. Nee. Denn an und für sich sind wir das Gegenteil davon. Normalerweise sind wir auf unsere Leistung stolz. Ja, manchmal auch hochmütig. Und wir wollen auch nicht arm dastehen. Auch nicht vor Gott. Viel lieber wollen wir glänzen durch Leistung, durch Wissen. Vielleicht manchmal auch durch Geld. Durch Können auf jeden Fall. Aber Demut ist nicht anders. Jedenfalls, ich habe das selten in den Nachrichten im ARD oder ZDF gehört, das Wort. Andere Wörter schon öfter. Selig sind die, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Ja, was ist das denn? Leid soll ich tragen, dann ist das super. Mhm. Gemeint ist natürlich, dass man Trost und Zuspruch erwarten kann, auch von Gott, wenn man zu ihm betet. Wenn man beispielsweise einen geliebten Menschen, wie ich schon sagte, verloren hat. Aber an für sich ist auch gemeint, oder sind diejenigen gemeint, die erkennen, dass sie nicht so rund und glatt sind, wie sie immer gerne tun, sondern wenn sie in ihrem geheimen Stübchen nachkramen, erkennen, was für üble Gedanken sie doch oft haben. Jeder. Wenn hier einer ist, der keine hat, soll er aufstehen. Jeder von uns hat ihn. Aber wir lassen uns nicht so gern mit unserem Inneren konfrontieren. Nur, wir sollten es erkennen. Es geht darum, dass wir wirklich über unser eigenes Denken, manchmal auch über unser Tun, erschrocken sind. Dass wir sagen, so geht das nicht. Wie oft verletzen wir Menschen, auch nur mit Worten? Ja, was könnte man als Überschrift für diese Seligpreisung nennen, vielleicht Reue, Bußfertigkeit, kommt auch nicht so gut an heute, ne? Hört man auch selten. Reue? Nee. Aber es sind Worte, die uns heute fremd geworden sind, nur deswegen sind sie nicht unrealistisch. Sie sind da. Wir verdrängen sie. Selig sind die Sanftmütigen, sie werden das Erdreich besitzen. Ja, was heißt sanftmütig? Sanftmütig, die gute Nachricht übersetzt das etwas anders. Die sagt, die keine Gewalt anwenden. Im Alten Testament galt ja noch Auge um Auge, Zahn um Zahn. Jesus hat nun eine andere Strategie, die ja geradezu abstrus ist. Wehrt euch nicht, wenn euch Böses geschieht. Ja, das möchte ich mal sehen. Das möchte ich mal sehen, wer hier so ganz einfach seine linke oder rechte Backe hinhält, wenn er eine gescheuert kriegt auf die eine Seite. Ich glaube kaum, dass da der ein oder andere sagen wird, Dankeschön, das war prima, sondern wir ballen zumindest eine Faust in der Tasche. Es gehört sehr viel Größe dazu, sehr viel Größe dazu, das anzunehmen. Sanftmut. Ich kann das nicht, ganz ehrlich. Ich bemühe mich aber, ich kriege das nicht hin. Selig sind, die da hungern und dürstet nach Gerechtigkeit. Hungert und dürstet nach Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist hier viel mehr als die Wiederherstellung einer Rechtsordnung. Paulus schreibt im Philipperbrief in dem 3. Kapitel, nicht meine Gerechtigkeit will ich haben, die aus dem Gesetz kommt, sondern diejenige, die aus dem Glauben an Christus kommt. Die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Ja, was heißt das? Es heißt, wie schon auch in den ersten Seligpreisungen, dass ich durch meine Leistung allein mit Sicherheit nicht durch Gott, vor Gott bestehen kann, selbst wenn ich das Gesetz befolge. Ich muss auf Gott vertrauen. Ich muss darauf vertrauen, das, was Gott oder Jesus in dem Fall für mich getan hat. Gerechtigkeit, von der hier die Rede ist, beschreibt also einen Freispruch von Sünde und Schuld durch Jesu Tat auf Golgatha. Es geht um ein Geschenk. Und das können wir uns durch eigene Leistung nicht erarbeiten. Sie sehen, der Faden, der durch die Seligpreisung geht, von der ersten bis hierhin, zeigt immer wieder eins auf, dass es gar nicht so sehr auf unsere Leistung ankommt, oder im Prinzip überhaupt nicht auf unsere Leistung ankommt, sondern das Angenommensein vor Gott nur durch Gott kommt, ein Geschenk Gottes ist. Das macht uns klein, das haben wir nicht gern. Aber so ist es. Das jedenfalls steht hier in den Seligpreisungen. Ja, wenn wir das so sehen, was könnte man als Überschrift nehmen? Vielleicht Sehnsucht nach Gottes Reich, nach Gottes Gerechtigkeit. Die 5. Seligpreisung, selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Das ist an für sich eine Seligpreisung, die gut in die heutige Zeit passt. Gerade in der aktuellen Diskussion, Barmherzigkeit. Sich in das Schicksal eines anderen hineinzudenken, seine Probleme gefühlsmäßig nachzuvollziehen, ihn praktisch anzunehmen. Denken Sie an den barmherzigen Samariter. Manche religiöse Menschen meinen ja, die Eintrittskarte ins Reich Gottes durch bestimmte Handlungen verdient zu haben. Genau das ist es nicht. Barmherzigkeit und Mitgefühl sind denen jedenfalls fremd. Der barmherzige Samariter, der wird uns vor Augen gestellt als derjenige, nach dem wir uns richten sollen. So sollen wir andere Menschen annehmen. Gott hat schon im Alten Testament sein Volk aufgefordert, Barmherzigkeit von Mensch zu Mensch zu üben. Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann ist es doch so, Gott war uns zuerst barmherzig und gnädig. Gott hat uns angenommen, völlig unverdient. Da könnten wir ja auch mal ein bisschen barmherzig sein und andere annehmen. Geben wir den Hungrigen zu essen? Bekommen die Durstigen was zu trinken? Nehmen wir Fremde auf? Machen wir Krankenbesuche? Gehen wir zu Menschen im Gefängnis? Die Frage soll jeder für sich beantworten. Selig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Sie werden zugeben, unser Wertesystem ist geprägt von den Begriffen gerecht und ungerecht. Das Jüdische basiert eher auf den Worten rein und unrein. Und deswegen haben sich die Pharisäer ja auch so oft aufgeregt bei diesen Äußerlichkeiten, wenn die Jünger gegessen haben, ohne sich die Hände zu waschen. Weil das nach jüdischem Gesetz einfach nicht geht. Das sind allerdings für Jesus Äußerlichkeiten und er bricht an dieser Stelle ganz klar mit der Tradition, obwohl er Jude ist und sagt, hört alle ganz genau zu und merkt euch das, was ich euch sage. Nicht, was ein Mensch isst, macht ihn unrein, sondern das, was er denkt, habe ich vorhin schon gesagt. Und redet, habe ich auch schon gesagt. Und wie er handelt, habe ich auch schon gesagt. Das macht ihn unrein. Nur das. Das reine Herz ist es also, das ist der Kern dieser Seligpreisung, das reine Herz. Danach sollten wir streben. Gott lässt sich nicht durch Äußerlichkeiten beeindrucken. Und so heißt es ja auch, wenn wir ehrlich beten, schaffe in mir ein reines Herz. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Das hebräische Wort Shalom bedeutet an und für sich nur die Abwesenheit von Krieg und Streit. Nein, mehr als die Abwesenheit von Krieg und Streit. Wenn man Shalom sagt, dann wünscht man sich Gesundheit, Wohlergehen, Freundschaft, Segen, Glück, Zufriedenheit, Kraft. Das alles steckt in diesem Wort drin. Und die tiefe Bedeutung des Wortes liegt an der Wiederherstellung der zerbrochenen Gemeinschaft. Frieden stiften heißt es also hier, es geht um aktive Versöhnung. Im Kolosserbrief steht, alles im Himmel und auf Erde sollte durch Christus mit Gott wieder versöhnt werden und Frieden in ihm finden. Das ist geschehen, als er am Kreuz sein Blut vergoss. Hier also ist vorrangig die Rede von denjenigen, die den Frieden stiften wollen. Nicht nur die ihn leben und bewahren wollen, sondern die aktiv etwas tun, um Frieden zu stiften. Es geht ja nicht um, naja, das soll jetzt nicht schlecht klingen, um Pazifisten, die nur da sitzen und sagen, wir wollen Frieden, sondern es geht darum, dass ich aktiv vielleicht auch auf die Straße gehe und etwas für den Frieden tue. Dazu wird aufgerufen. Wer so lebt, den wird Gott, so heißt es, als sein Kind bezeichnen. Tun wir das, Frieden stiften, am Arbeitsplatz, wenn gemobbt wird, oder in anderen Situationen, auch in der Gemeinde gibt es oft Zwist. Sind wir diejenigen, die friedlich versuchen zu vermitteln, aktiv dazwischen gehen, auch aushalten, dass man uns vielleicht dann anfeindet? Das wird schon verlangt. Selig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Na ja, also Gerechtigkeit willen verfolgt werden, Christen unverfolgt. Ja, Christen sind nicht hier in Europa. Ich hoffe auch nie, dass es dazu kommt. Aber in anderen Teilen der Welt die meistverfolgte religiöse Gemeinschaft. Das wissen wenige. Weltweit sind es Millionen Christen, die einen ordnungsgemäßen, in Anführungsstrichen, Lebenswandel führen und trotzdem sie werden verfolgt. Wahrscheinlich denken manche jetzt, was für ein Glück, dass ich nicht verfolgt werde. Jesus sagt was ganz anderes. Der sagt, glücklich sind, die deshalb verfolgt werden, weil sie Gottes Willen tun. Sie werden mit Gott in seinem Reich leben. Tja, ich weiß nicht, ob das unbedingt unser Wunsch ist, verfolgt zu werden. Aber es setzt ja auch voraus, dass wir uns klar bekennen, Signale setzen. Und dann haben wir die Verfolgung schon ganz schön schnell. Ich weiß das aus dem eigenen Freundeskreis, ich setze immer Signale. Wenn ich irgendwo hingehe, habe ich entweder eine Mütze auf dem Fisch oder ein Kreuz, sehr sichtbar. Und das führt oft dazu, besonders wenn die Leute dann schon mal zwei zu viel getrunken haben, dass sie sich mit mir anlegen und sagen, du bist doch sonst an für sich ein vernünftiger Mensch, hast Physik unterrichtet, Chemie, du musst doch an für sich wissen, das ist doch alles ganz klar, was ist das hier in deinem Kopf? Und dann hat man den Zwist. Und das muss man nicht nur aushalten. Zum Schrecken meiner Frau bin ich da sehr temperamentvoll und setze dagegen. Und ich finde, das muss man auch tun. Christen, habe ich neulich noch in der Zeitung gelesen, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hatte, was unser ehemaliger Verteidigungsminister, der jetzt von der Flüchtlingskrise abgezogen ist, der Herr de Maizière, hat gesagt, mit lauwarmen Weihnachtschristen kann ich nichts anfangen und das unterschreibe ich. Das heißt, man muss schon was aushalten. Man muss bereit, nicht sagen, boah, ich gehe in die Kirche und dann bete ich und dann ist alles okay. Nein, Gottes Reich auf der Erde heißt auch, dass ich was hier auf der Erde tue. Auch mich anfeinden lassen. Es wird nicht gleich so weit gehen, dass einem der Kopf abgehackt wird in Europa. In anderen Ländern schon. Und wenn Menschen das aushalten und bereit sind, diese Konsequenz, wie auch die ersten Christen, auf sich zu nehmen, da kann ich nur meinen Hut ziehen vor Leuten wie Bonhoeffer und anderen. Ja, jetzt haben wir. Und nun, Wenn man die ganze Seligpreisung betrachtet, dann stellt man fest, Jesus legt ja die Messlatte sehr hoch. Sehr. Und Sie werden vielleicht fragen, ganz ehrlich, was soll das denn? So kann ich doch nicht leben. Das passt doch nicht in unser tägliches Leben, was dort steht. Sie werden vielleicht sagen, klar, das zieht aufs Jenseits. Steht ja auch in einigen Seligpreisungen drin. Das kann man nicht praktizieren. Ja, und damit sind wir an für sich genau in der Spur. Geht es um mögliche Konsequenzen aus unserem Leben für ein zukünftiges oder wie sieht das aus? Jeder Christ, der sich ernsthaft mit diesen Seligpreisungen beschäftigt, kommt nicht umhin, sich mit dieser existenziellen Frage zu beschäftigen. Hat das was mit meinem Leben hier auf dieser Erde zu tun? Das hat auch Heiner Geißler getan, mit 85 Jahren Mitglied ATTAC, einer der heftigsten Kritiker des Marktradikalismus. Geißler gibt sich aber mit dieser Frage generell nicht zufrieden. Er geht an für sich radikal noch viel weiter. Und das ist eine Frage, die ich finde, die sich jeder ernstzunehmende Christ stellen muss. Er stellt an unser Handeln nur eine einzige Frage, aber die bitte ehrlich beantworten. Was würde Jesus dazu sagen? Damit ist alles abgedeckt. Was würde Jesus dazu sagen? Was ich tue? Mit diesem Titel hat er ein Buch geschrieben, das heißt mit dem Untertitel Die politische Dimension des Evangeliums. Und Herr Geißler will gerade die Bergpredigt nicht als religiöse, romantische Duselei abtun, als träumerisches Gutmenschentum, auch so ein Wort, was ich hasse. Gutmenschentum ist zum Unwort fast geworden. Was heißt das eigentlich? Gute Menschen sind doch nichts Schlechtes, wenn ein solches Wort im Prinzip eine positive Eigenschaft verballert und zum Unwort wird und man das immer wieder hören muss, auch in den Nachrichten Gutmenschentum. Aber das ist mit der deutschen Sprache weit gekommen. Geht das mit der Bergpredigt? Hören wir einige theologische Stimmen. Luther sagt wörtlich, die Bergpredigt ist nicht zum Regieren, gehört nicht ins Rathaus. Die Bergpredigt ist unerfüllbar, sie ist für alle Christen nur als Bußruf gedacht. Nun muss man das natürlich aus Luthers Zeit verstehen. Wenn Luther nicht mit den Großopferten in gewisser Weise einen Deal gemacht hätte, dann wäre es nicht zu der Übersetzung der Bibel gekommen. Dann hätten wir kein Luther-Gedenkjahr im nächsten Jahr, das ist ganz klar. Aus der Zeit verstanden kann man seine Einwände verstehen. Interessant ist auch die Stellung der katholischen Kirche bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil. Die Bergpredigt ist was für die Perfekten, die Vollkommenen, die Mönchischen. Sie ist nicht für Weltwissen. Also, alles klar. Wir sind alle nicht gemeint. Die Bergpredigt ist was für die Mönche, da in ihren Kammern, wir nicht. Und jetzt kommt einer, von dem man das wirklich nicht gedacht hätte. Bismarck. Mit der Bergpredigt lässt sich kein Staat machen. Ohne Moral und Normen der Bergpredigt lässt sich ungestört skrupellose Machtpolitik betreiben. Das von einem Politiker, das von Bismarck, das zu der Zeit. Das muss man sagen lassen. Wer hat jetzt weitergedacht? Beantworte die Frage selber. Es ist ja so in der heutigen Zeit, dass immer mehr Menschen Schwierigkeiten mit Religion und Kirche haben und an die sollten wir auch denken. Da gibt es einen schönen Satz. Und wenn man den akzeptieren würde, hätte man einen großen Teil der Bergpredigt schon abgelehnt. Der alte Kant, den kennen Sie, der hat gesagt, handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie allgemeines Gesetz werde. Sagen wir es mal reinisch, was du nicht willst, was ich dir tue, dann füge ich auch keinem anderen zu. Das könnte man platt so sagen. Im Gottesdienst hier gehe ich natürlich etwas weiter, das dürfte sich selbst verstehen. Und ich denke für mich, dass es wichtig ist, sich immer wieder die Frage von Heiner Geißler vorzulegen, ernsthaft vorzulegen, sein Handeln danach auszurichten. Diese Frage hat sich auch der Theologe und Pastor Martin Niemöller gestellt, der darüber zum Widerstandskämpfer wurde, nicht zum Erdulder, zum Widerstandskämpfer, und dazu rufe ich schon auf, der von 37 bis 45 im KZ Sachsenhausen saß und nur knapp seiner Hinrichtung entkam und der 45 als Vordenker der Friedensbewegung auftrat. Am besten, denke ich, sollte man die Frage sich vor einem Spiegel stellen. Ich tue das manchmal, auch wenn das vielleicht blöd aussieht, und gucke da rein und sage, so Peter Becker, was ist jetzt? Was du da sagst, meinst du das auch? Und ich finde, der Spiegel erblindet mich, wir sind ja nicht im Märchen. Aber vielleicht kann man sich da redlich in die Augen schauen, denn man schaut sich ja in die Augen. Sonst hat man die Antwort ja immer nur von denen, die einen anschauen. Man sollte sich auch schon selbst anschauen. Ja, an dieser Stelle möchte ich einen Satz eines Menschen zitieren, und Sie dürfen da mal nachdenken, wer das wohl war. Vielleicht fällt es Ihnen ein. Aber wir machen hier keinen Schulunterricht. Er hat gesagt, es gibt wirklich nur eine Stelle in der Welt, wo wir kein Dunkel sehen. Das ist die Person Jesu Christi. In ihm hat sich Gott am deutlichsten vor uns hingestellt. Kriegst du sowieso nicht raus, wer das war. Albert Einstein. Der Jude Albert Einstein hat das gesagt. Möglicherweise kann das ja für den einen oder anderen von Ihnen mal ein Grund sein, sich mit der Person Kant oder vielleicht auch Einsteins oder vielleicht auch Jesu Christi ein wenig näher zu beschäftigen. Vielleicht können Sie dann die eingangs von mir formulierten Fragen redlich, unverlogen und nicht schön geredet, wie man das heute so rundum politisch macht, für sich beantworten. Lassen Sie mich mit Worten schließen, die ein Mitgefangener über Bonhoeffer, der hingerichtet wurde, gesagt hat. Er, von Bonhoeffer, schien mir immer eine Atmosphäre von Glück, Freude über jedes geringste Lebensereignis und von tiefer Dankbarkeit für die bloße Tatsache zu verbreiten, dass er lebendig war. Er war einer der sehr wenigen Menschen, die ich jemals getroffen habe, für den Gott real und immer nahe war. Zum Schluss, mein geliebter Geißler, der nur die falsche Konfession hat, in dem Buch Die Gottsuche. Und das, was er hier sagt, ist genau das, was ich denke. Ich halte mich an etwas, was Realität ist, was ich weiß. Und diese Realität, die heißt Jesus. Dass der gelebt hat, das weiß ich. Und was der gesagt hat und was der gemacht hat, das weiß ich auch. Das ist völlig unbestritten. Man darf Jesus nicht mit der Amtskirche verwechseln. Ich spreche von Jesus selbst, von seiner Lehre. Und das ist die Unantastbarkeit der menschlichen Würde, unabhängig von Herkunft, Nation und Geschlecht. Also die Botschaft der Bergpredigt. Und auf der anderen Seite die Gleichstellung der Liebe zum Nächsten mit der Liebe zu Gott. Für Jesus ist beides gleich viel wert. Das sagt er ausdrücklich. Jesus war unabhängig, freimütig, mutig. Ein unglaublicher Mensch. Und ich füge hinzu, und Gottes Sohn. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.